Gerade beim Familienunternehmen gibt es ja selten jetzt am Anfang den Arbeitsvertrag, wo du sagst, jetzt ist der erste Tag, sondern das begleitet einen eigentlich seit man Kind ist. Felix, das funktioniert jetzt seit 30 Jahren so. Warum sollten wir so ein Risiko umgehen, sowas zu ändern? Das ist auch so ein Generationsding. Lass uns doch mal probieren. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. At least we tried. Irgendwann kippt das, dass man für seine Eltern verantwortlich ist. Das heißt, die letzten Jahre ist es schon so, dass der Hauptinput durch mich kommt. Und natürlich immer noch da drei Personen von leben. Und dass man da auch sagt, Verantwortung auch zu haben. Auch so, boah, jetzt würde ich mich eigentlich gerne aufs Sofa legen, aber come on, let's go. Anzug an und connecten, connecten, connecten. Du wolltest immer da sein auf den Veranstaltungen, jetzt bist du eingeladen. Geh hin, sprich mit den Leuten. Ja, und dann kam nächsten Tag der Anruf von Min. Wir müssen noch mal drin, Felix. Man sieht, du bist das erste Mal vor der Kamera, geht gar nicht. Und ich, oh nee. Bitte nicht.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Hallo und herzlich willkommen aus dem sehr schwülen, sonnigen, sommerlichen Köln. Bei über 30 Grad bin ich hier im Immokaiser Podcast Studio verbunden, remote mit Felix Weiß, mit Hamburg. Und unser Thema heute sind eigentlich zwei Themen. Und zwar auf der einen Seite sprechen wir heute über Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sprechen wir heute über Social Media und Nutzung der neuen Medien, um eben auch Reichweite, Verkäufer, Käuferleads zu generieren. Also von daher, es wird super spannend. Freut euch auf eine vollgepackte Folge und herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Felix Weiß.
Hi Robert, schön, dass ich dabei sein darf. Ich grüße dich hier aus dem etwas kühleren Hamburg, wo wir auch bekannt für sind und freue mich sehr, da etwas Input aus unserem Familienunternehmen und von mir liefern zu können.
Dann lass uns reingehen in den Podcast. Der startet üblicherweise immer mit drei Fragen. Frage Nummer eins, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo lädst du da deinen Akku auf?
Meistens ehrlicherweise im Gym, auf dem Golfplatz oder auch mit guten Freunden. Ich bin gerne sozial unterwegs, nicht nur auf den sozialen Medien, sondern treffe mich mit Freunden, bin auf Veranstaltungen, bin viel unterwegs und ziehe da viel Energie raus.
Und im Gym, an welchem Gerät bist du da vor allen Dingen zu finden?
Oh, da würde ich sagen, ist Brustmuskulatur meine Lieblingsübung, auch wenn ich da noch nicht die größten Fortschritte erreicht habe. Aber ich bin dran.
Okay.
Also Bankdrücken.
Dann, wir sind ein Immobilienmakler-Podcast, da liegt die Frage nahe, hast du selber Immobilien?
Wir sind auch in Immobilien investiert. Auch da agieren wir wie auch im Unternehmen als Family und sind auch da in Immos investiert. Ja.
Ja, sehr gut. Und die abschließende Frage auf einer Baustelle, wo bist du da am besten zu gebrauchen?
Im Management.
Das haben schon viele hier behauptet, ja.
Da muss ich ganz ehrlich sein, ich würde so gern geskillter sein, auch mit handwerklichen Dingen, aber da habe ich leider zwei linke Hände und könnte mich da im Vertrieb, in der Darstellung, im Management, glaube ich, gut positionieren, aber sonst würde ich, glaube ich, schnell der Baustelle verwiesen werden.
Dann lass uns kurz dich persönlich und dein Maklerunternehmen vorstellen. Hol doch mal unsere Hörer ab. Wer ist Felix Weiß? Wer ist Weiß Immobilien?
Ich bin Felix, hier in Hamburg geboren, mittlerweile 34 Jahre alt, also zähle vielleicht gerade noch als Jungunternehmer und darf unser Familienunternehmen, mittlerweile in zweiter Generation durch mich geführt, wir befassen uns hier in Hamburg und auch Umgebung mit der Vermittlung hochwertiger Wohn- und Anlageimmobilien. Das heißt, bei uns findet man die klassische Eigentumswohnung, auch das Baugrundstück. Im Baurecht machen wir relativ viel. Genauso befassen wir uns mit der Vermittlung von Anlageimmobilien, also Mehrfamilienhäuser, Wohnung, Geschäftshäuser. Und das Ganze reicht dann in die Peripherie von Hamburg. Das heißt, auch an der Ostseeküste sind wir unterwegs, südlich von Hamburg. Aber unser Hauptsteckenpferd ist wirklich der der Hamburger Immobilienmarkt um die Alster, das heißt relativ zentral, und auch im Hamburger Norden, im sogenannten Alstertal und den Walddörfern, wo das Ganze auch vor 34 Jahren durch meinen Vater gegründet wurde und entstanden ist. Dann machen wir auch im Ausland einiges. Das heißt, da findet man von Spanien, Kroatien, Dubai schöne Immobilien, die wir vermarkten. Bin ich aber ganz offen, das Ganze wird gerade eher etwas nach unten gestuft, weil Hamburg einfach wirklich gut performt und Spaß macht und da der Fokus drauf ist.
Wie groß ist Weiß Immobilien insgesamt?
Wir haben hier in Hamburg zwei Büros. Einmal, wo ich auch gerade sitze, in Roter Baum, in der Roten Baumchaussee. Das ist ein paar Gehminuten von der Alster entfernt. Und dann haben wir noch eins im Alstertal im Norden. Das ist dann 20, 25 Minuten weiter nördlich. Und von der Personenzahl sind wir 16 bis 17 Personen und stellen weiter ein.
Jetzt hast du eben gesagt, 34 Jahre, junger Unternehmer. Wie jung warst du denn, als du so die ersten Gehversuche im eigenen Familienunternehmen hattest?
Das ist immer ganz spannend, die Frage, weil gerade beim Familienunternehmen gibt es ja selten jetzt am Anfang den Arbeitsvertrag, wo du sagst, jetzt ist der erste Tag, sondern das begleitet einen eigentlich seit man Kind ist. Das heißt, ich erinnere sehr gut, wie ich da wirklich mit, ich schätze jetzt mal 10, 11, 12 Jahren im Auto gewartet habe, wo mein Vater dann Besichtigungen gemacht hat, ich dann mal mitgehen durfte. Dann war ich auch mal ein paar Stunden im Büro und hatte noch gar nicht den großen Bezug dazu, habe das nur einfach auf mich wirken lassen. Und dann Stück für Stück wurde ich natürlich neugieriger, habe da auch etwas gejobbt, haben mir dann noch ganz andere Sachen angeschaut, da gehen wir bestimmt auch nochmal drauf ein. Und dann habe ich angefangen, ernsthaft mitzuarbeiten, will ich das noch nennen, so mit 18 Jahren, habe dann verschiedene Stationen mir angeschaut, noch in anderen Unternehmen und auch bei uns, war natürlich parallel trotzdem immer involviert irgendwo. Und wenn es der Input war, auch als ich im Ausland studiert habe und in der Geschäftsführung, dass ich das Ganze manage, geht das Ganze jetzt seit 9 Jahren.
Okay, also du unterscheidest das jetzt eigentlich in 3 Phasen, ja, so als Jugendlicher, als Kind, wo du sozusagen so eher so passiv das mitbekommen hast, dann die ersten Jobs in der Firma, wo du auch so aktiv kleinere Themen abgearbeitet hast, und dann, nachdem du dann studiert hast, wo du dann quasi auch ins Management eingestiegen bist, aber vorher dir auch andere Unternehmen angeguckt hast, um zu gucken, wie die eigentlich arbeiten.
Genau so ist es. Bei mir war es so, das ist ja auch bei jedem Familienunternehmen sehr unterschiedlich. Bei mir war es nie so, dass ich da reingedrückt wurde. Ich glaube, es ist der Wunsch vieler Eltern, dass das Ganze weitergeführt wird, aber es war nie ein Zwang oder Mensch, das wäre jetzt schon der Weg, den wir uns wünschen würden. Aber ich habe selber relativ früh das Interesse an Immobilien gewonnen und dann auch früh angefangen, am Unternehmen rumzubasteln. Das heißt, das Branding, was wir heutzutage sehen, ist komplett anders, als es jetzt vor 15 oder auch 10 Jahren noch war. Und da war ich die ganze Zeit, auch wenn ich woanders war, doch mit dem Hinterkopf oder auch vielen Stunden immer daran rumzubasteln.
Wann hast du denn das erste Mal mit deinem Vater darüber gesprochen, ob du dir vorstellen könntest, auch ins Unternehmen reinzukommen? Gibt es dann einen Moment, oder war das dann im Prinzip immer omnipräsent, das Thema? Oder unterschwellig da?
Das war eigentlich immer unterschwellig da, aber ich meine zu erinnern, dass es im Alter von 18 bis 19 war, wo ich gesagt habe, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, habe das auch kommuniziert, und dann sind wir den Weg Stück für Stück zusammen gegangen.
Das birgt ja auch wahnsinnig viel Konflikt. Potenzial, ne? Also wenn ich mit meinem Vater bestimmte Dinge zusammen mache, wir machen das sehr gut, ne? Dass wir uns dann auch so die Bälle zusammen hin und her spielen. Aber ich bekomme das dann auch teilweise mit in anderen Situationen, dass das dann auch für einige durchaus eine belastende Zusammenarbeit sein kann, weil man ja eine ganz andere, also diese elterliche Beziehung dann eben auf eine unternehmerische Beziehung dann auch überführen muss. Und man muss ja aus dieser Kindrolle auch irgendwie raus, ne? Dass ich jetzt quasi derjenige bin, der jetzt meinen Eltern was Gutes tun möchte oder. Wie hast du das für dich gelöst oder ihr für euch damals, ja?
Das ist in der Tat ein sehr komplexes Thema, das sehr, sehr gut und auch sehr, sehr schlecht leider laufen kann. Ich glaube, alle, die im Familienunternehmen arbeiten, kennen auch die Situation, weil man wünscht sich das ja so sehr, dass man sagt, das ist jetzt der Arbeitstag und dann kommt das Privatleben. Aber wenn Dinge in der Firma nicht gut laufen, wenn da Stress ist, wenn Diskussionen aufgetreten sind, dann sitzt du nicht um 19 Uhr beim Dinner und lächelst dich an. Das muss man einfach so sehen. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn Dinge gut laufen, man tolle Abschlüsse hat und das gemeinsam feiern kann, viel schöner wird es natürlich nicht. Aber da haben wir viele Diskussionen gehabt, sind auch öfter mal aneinander geraten. Nie die Idee gefährden, dass das so weitergeführt wird, aber wir hatten sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Mein Vater hat immer vollen Fokus auf das Makeln gesetzt, was so auch richtig erscheinen mag. Aber ich habe sehr viel in Richtung Branding, moderne Vermarktungsstrategien, Social Media gedacht. Ich habe die Marke komplett umgeformt, wo ja auch große Diskussionen entstanden sind, weil das Logo, was man jetzt hinter mir sieht, das war eine der größten Diskussionen. Die Firma hieß vorher Jürgen Weiß Immobilien. Und da war ich der Meinung, dass wir das so, gerade wo wir neue Märkte durchdrungen haben oder weiter durchdringen, deutlich mehr Power haben und das fresher ist, moderner ist. Aber das waren sehr hitzige, große Diskussionen. Und Problem ist dann häufig, wenn das Ganze nicht mehr auf der sachlichen Ebene ist, sondern das Ganze emotional wird, dann kann es auch mal echt unschön werden.
Wie seid ihr dann konkret damit umgegangen? Vater sagt jetzt hier, ich bin der Gesellschafter, das ist mein Unternehmen, ich habe es aufgebaut, ich bestimme das jetzt. Ne? Und dann kommst du, ja, aber Papa, denk doch mal drüber nach, hier, Jürgen Weiß Immobilien, und wir müssen das doch von der Person Jürgen Weiß auch ein bisschen entkoppeln. Da soll doch auch über die eigentliche Person hinaus was aufstehen, was entstehen. Wie muss ich mir das vorstellen, diese Diskussion?
Also ich habe da wirklich versucht, mit allen Argumenten immer zu ihm zu kommen und auch zu sagen, Mensch, aus den und den und den Gründen. Und teilweise kam das an, aber teilweise waren auch ganz andere Argumente, die auch nachvollziehbar sind dabei. Das heißt, Mensch Felix, das funktioniert jetzt seit 30 Jahren so, warum sollten wir so ein Risiko umgehen, sowas zu ändern? So, dann haben mir natürlich auch 2, 3, 4 Stimmen aus dem Team mal geholfen, aber vor allem habe ich auch oft sehr proaktiv gehandelt im Sinne von, lass uns doch mal ein paar Anzeigen gestalten, die wir noch nicht schalten. Lass uns doch mal eine Landingpage aufbauen im neuen Design. Schau dir das mal an. Und dann war das so ein Prozess sukzessive, wo dann auch das Verständnis da war und vor allem, als dann das zugelassen wurde, das heißt, wir sind da schon sehr fair immer miteinander umgegangen und dann die Ergebnisse kamen, die auch deutlich anders dann mit den Jahren waren. Nicht in dem einen Moment, sondern mit der Zeit. Es ist ja im Branding-Bereich so, dass man unglaublich viel Herzblut und auch Geld investiert. Und in meinen Augen kommt das dann nicht eine Woche später, sondern viel, viel später, aber dann exponentiell. Und dann war irgendwann auch ein schneller Umschwung. Mein Vater wurde natürlich auch älter. Das heißt, da war dann, weil die Distanz zu den heutigen Vermarktungsmethoden doch immer größer wurde, logischerweise, war dann auch irgendwann, Mensch, mehr Lob und die Akzeptanz dabei, dass das vielleicht doch Sinn macht. Also da haben wir uns in Richtung Freiraum geben von meinem Vater, auch von meiner Richtung Verständnis für die ältere Generation sehr gut ergänzt und sind dann da eigentlich zu einer tollen Generationsübergabe gekommen, was ich im Bekannten- und Freundeskreis leider auch oft anders gesehen habe, was immer sehr traurig ist, wenn dann ein Unternehmen da ist in der Familie.
Wenn du jetzt so ein Unternehmensnachfolgeseminar halten würdest, ja, Abschlussfolie, diese 3, 4, 5 Punkte würde ich euch ans Herz legen. Das ist meine Erfahrung, wie so eine Unternehmensübergabe eben auch gelingen kann.
Eins wäre größtmöglicher Respekt vor der anderen Generation, weil man denkt einfach anders. So, um da ein Beispiel zu geben, mein Vater ist sehr versucht das Risiko zu vermeiden, während ich eher risikoaffin bin. Aber das kommt doch irgendwo her. Mein Vater hat das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut, mit unglaublich hohem Risiko, dass das Ganze auch nicht funktioniert. Heavy Investments, nicht den Study-Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und ich bin dann eher risikobereit. Ich glaube, das ist auch so ein Generationsding. Lass uns doch mal probieren. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. At least we tried. Und das wäre ein Punkt. Und ich sehe das auch so, oft ist es in Familienunternehmen so, das war auch bei mir so. Ich hatte die tolle Möglichkeit, im Ausland zu studieren, wo ich auch unglaublich viel gelernt habe. Nicht nur vom Immo-Kontext, sondern auch so über Sprachen, Connections, das Leben, wie funktionieren andere Kulturen. Und das war natürlich eine unglaublich tolle Möglichkeit, die ich mir alleine nicht hätte leisten können. Aber irgendwann kippt das, dass man für seine Eltern verantwortlich ist. Das heißt, die letzten Jahre ist es schon so, dass der Hauptinput durch mich kommt. Und natürlich immer noch da drei Personen von leben. Und dass man da auch sagt, das ist ein ganz faires Spiel im Endeffekt und die Verantwortung auch zu haben. Das ist ein zweiter Punkt. Und dann würde ich behaupten, dass es sehr viel Sinn macht, das ganze Wissen mitzunehmen von der älteren Generation, aber auch irgendwann, so war es bei mir auch. Ich habe mir dann auch ein, zwei Mentoren gesucht, wie man so sagt, zu sagen, ich brauche noch extern Input. Ich hätte zum Beispiel sehr, sehr gerne jahrelang außerhalb gearbeitet, um die Information einfach oder das Learning mitzunehmen. Konnte es etwas begrenzt, aber zum Glück machen. Das heißt, nicht direkt den einfachen Weg wählen, Mensch, ich bin direkt hier, weil das Unternehmen ja da ist, sondern einfach extern Input mitbringen und das dann in der Firma auch später mit einbringen, um das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Und Punkt Nummer 4 wäre ganz klar, sich auch der Position bewusst sein, in der man gezwungenermaßen ins Unternehmen reingeht. Das heißt, man ist erstmal Tochter oder Sohn. So, das ist naturgemäß der Fall. Und da möglichst nicht der Sohn zu bleiben in der Wahrnehmung, weil bist du der, der sagt, ich möchte mich jetzt allen Mitarbeitern, die 10 Jahre lang für das Unternehmen arbeiten, erstmal beweisen. Ich hatte immer für mich selber einfach den Anspruch, so, jetzt bist du auch die ersten Jahre der erste und letzte im Büro, ziehst richtig durch und beweist das nicht nur dir selber, sondern auch Mitarbeitern der älteren Generation und zeigst auch, was du drauf hast und dass du da ernsthaft was bewegen willst. Weil da muss ja auch der Respekt einmal von den Eltern, die jahrzehntelang häufig was aufgebaut haben, aber genauso von den Mitarbeitern einfach rüberkommen. Also das wäre ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das sehr ernst zu nehmen und zu sagen, ja, es ist ein tolle Möglichkeit, da einzusteigen, aber die Verantwortung ist, würde ich fast sagen, fast noch größer als im externen Unternehmen.
Also du musst dich, würde ich auch so sehen, definitiv noch mehr beweisen als ein externer Manager, den man ins Unternehmen reinholt, weil du einfach immer gegen das Vorurteil ankämpfen musst. Dem ist das in den Schoß gefallen. Der musste sich gar nicht qualifizieren. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass du das überkompensieren musst, ja, durch Energie und durch Erfolg.
Absolut. Also bei mir war das nie der Fall, dass mich das gestört hat. Ich glaube, die Kritik hat jedes Familienunternehmen oder die nächste Generation. Ah, es ist ja sowieso easy und das war ja sowieso schon da, weil ich natürlich selber weiß oder mir das auch häufig wiedergespiegelt wird, dass ich mittlerweile das Gesicht der Marke bin und das alles mit Medien, die vorher überhaupt nicht bei uns präsent waren. Das heißt, ich habe eher versucht, jetzt gerade die letzten 5 Jahre, sage ich mal, meinen Vater möglichst weiter in den Fokus zu rücken und auch mal Videos zusammenzudrehen, zu sagen, Mensch, ich zeige dir mal, was wir so machen in Richtung Podcast. Wir haben ja selber auch einen Podcast namens Deal Driven, wo ich dann wirklich proaktiv gesagt habe, Mensch, ich zeige dir mal, was wir alles so machen. Ist natürlich auch dann die Idee, dass man da stolz ist auf das, was bestenfalls stolz ist, was da gemacht wird von der nächsten Generation. Aber das ist eigentlich bei uns der Status immer gewesen.
Ja. Hast du eigentlich noch Geschwister, um die du hättest rangeln können, um die Unternehmensnachfolgeposition?
Ich habe 2 Halbgeschwister so gesehen, die aber beide nicht im Unternehmen drin sind, waren oder das Interesse hatten. Also da ist es im Endeffekt so, dass Susanne Weiß neben mir auch noch in der Geschäftsführung ist, so gesehen meine Stiefmutter und wir das dann immer zu dritt gerockt haben.
Ist ja auch auf Empfehlung von dem Philipp Haag von Ruth Koski und Haag hier in den Podcast gekommen. Viele Grüße an Philipp, der ja selber im Bereich Social Media sehr, sehr aktiv ist. Und du hast ja dir auch eine sehr nennenswerte Reichweite aufgebaut. Nutz doch mal dazu ab, wie du dabei vorgegangen bist, was du da an Ergebnissen auch siehst, was so deine Learnings sind aus dem Thema Social Media.
Gerne. Also erstmal vielen Dank da an Philipp an dieser Stelle für die Empfehlung. Wir versuchen, ich glaube, seit einem halben, dreiviertel Jahr mal zu callen, um uns einfach auszutauschen. Wir haben es 2 oder 3 Mal verschoben. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, weil wir einfach so viel zu tun haben, voller Ideen sind. Aber ich hoffe, wir schaffen es bald mal, weil wir da ja in unterschiedlichen Regionen trotzdem sehr ähnlich aufgestellt sind und arbeiten. Und bei uns war das Social-Media-Ding so, dass ich damals einen noch guten Bekannten namens Min Dao hatte, der auf mich zukam und meinte, Mensch Felix, ich habe euer Unternehmen mal angeschaut. Ich glaube, wir können da was ganz Spannendes machen. Komm doch mal in meine Agentur, Social Media Agentur. Das ist jetzt vielleicht 6, 7 Jahre her. Und er legt mir 30 Zettel vorbereitet auf den Tisch und sagt, wir haben was vor mit dir. Ich so, erzähl. Social Media, du gehst vor die Kamera, wir wollen Reichweite aufbauen und haben diverse Ideen. Ich habe 5 Minuten raufgeschaut und meinte, machen wir. Und er sagt, du hast es noch gar nicht genau durchgelesen. Aber ich hatte ein gutes Gefühl und wusste auch, das ist die richtige Zeit, um das Ganze zu starten. Und wenn ich mich an die Anfänge erinnere, Albtraum. Ich hab mich nie vor der Kamera gesehen. Ich glaube, das haben Makler so an sich vom Image. Aber ich habe mich jetzt nie als Selbstdarsteller empfunden, der alles hochladen muss, der jetzt immer vor der Kamera sein muss. Und dann war der erste Dreh in einer Riesenvilla. Mit Drehwagen und du wirst verkabelt und 2 Kameras auf dich gerichtet und Script und alles. Und ich habe mich vorbereitet den Abend davor, nicht gut geschlafen. Und es war ein Krampf, voller und wie guckst du und Felix, du musst auch mal blinzeln und so weiter. Und da waren wir nach 6, 7 Stunden durch und ich war völlig fertig und echt stolz, das gerissen zu haben. Ja, und dann kam nächsten Tag der Anruf von Min, wir müssen noch mal drehen, Felix. Man sieht, du bist das erste Mal vor der Kamera, geht gar nicht. Und ich, oh nee, bitte nicht. So, das Ganze dann eine Woche später nochmal, dann war es schon eine Idee lockerer, dann war vielleicht auch mal eine Handbewegung dabei, weil ich sehe das immer wieder, weil wir machen natürlich weiterhin viel vor der Kamera und wenn jemand das erste Mal vor der Kamera ist, Menschen werden anders. So, auf einmal ist die Körperhaltung so, Gestik ist gar nicht mehr da, die Augen sind aufgerissen und das war echt ein Learning-Prozess, wobei ich wusste, das wird sehr sinnvoll sein. So, und ist natürlich auch immer so eine Begleiterscheinung von Social Media, finden jetzt nicht alle toll, gerade wenn du dann da in hochwertigen Immobilien rumflashst, sage ich mal. Und trotzdem hat das so ein positives Feedback ergeben, wo man ja auch ermutigt wird. Und das Business ist dadurch auch gewachsen. Wie, da komme ich gleich nochmal zu, das denken, glaube ich, viele, dass das anders funktioniert im Social Media-Bereich, dachte ich auch. Aber Stück für Stück haben wir dann da von professionell gedrehten Videos mit Videograf über Infotainment-Videos selbst gedreht, über TikToks so viel gemacht und rausgehauen. Einige Formate haben besser funktioniert, andere schlechter. Aber da sind wir eigentlich die ganzen letzten Jahre dran geblieben. Und für mich ist das mittlerweile, ich bin immer ganz, ganz erstaunt, wenn dann Meetings mit ImmoScout oder ImmoWelt sind, die sagen, Mensch, viele fragen wirklich nach euch, wie ihr das im Social-Bereich macht und so weiter. Mein Feed ist natürlich voll von Maklerunternehmen und ich denke, man macht ja eh mittlerweile jeder, ist ja Standard geworden. Wir müssen weiterdenken. Deswegen auch unser Podcast, wie du es ja auch machst, modernes, neues Format. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn uns wieder gespiegelt wird, dass wir da doch ein ganz gutes Bild abgeben.
Du hast jetzt gerade auch gesagt, erstmal muss man sich da ranrobben. Zum einen als Person, die vor der Kamera steht, ein Stück weit auch durch das Stahlbad der Gewöhnung gehen. Ja, das kommt nur mit Übung. Es einfach machen und wieder machen und wieder machen und immer dann ein Stückchen besser machen. Was, wenn ihr heute so auf die Formate und auf die unterschiedlichen Kanäle schaut, gibt es da Dinge, die du auch mit uns teilen kannst, die besser funktionieren, gerade zum Start, wenn man überlegt, damit zu beginnen. Als andere, was wären so deine Empfehlungen für jemanden, der jetzt sagt, ich kann mir auch vorstellen, dass du starten, wie wäre so deine Eintrittsstrategie?
Also ich glaube, der größte und wichtigste Schritt ist, überhaupt mal anzufangen. Und die ersten Videos werden niemals so gut sein, wie die, naja, wenn du 100-mal gedreht hast. Und dann haben wir, ich will nicht sagen, einen großen Fehler gemacht, aber wir haben ganz oft das Feedback bekommen, dass es fast zu perfekt ist und zu professionell. Das heißt, die Videos mit dem meisten Effort in der Vorbereitung, wo wir wirklich hochtechnische Sachen in unserem Bereich erklären, rechtliche Themen vom Kaufvertrag, interessiert genau niemand. Umso lauter, schneller, besser zu konsumieren, flashiger, umso besser funktioniert das. Und ich habe das Gefühl, das geht immer mehr in diese Richtung. Das heißt, wir haben uns, glaube ich, häufig zu sehr verstellt, also fast wie so ein redendes Exposé vor der Kamera und entwickeln uns auch weiterhin jetzt dahin. Ich habe immer diesen Zwiespalt zwischen, Hey, du führst ein Unternehmen weiter, das 34 Jahre existiert, appreciate das. Wir haben viele ältere Kunden, wir haben viele Bestandskunden und genauso möchtest du am Zahn der Zeit sein und das alles so modern, wie es eben geht, machen. Und da diesen Schritt zu finden für uns, ist immer etwas schwierig. Und ich glaube, wenn man jetzt komplett neu startet, sei du selbst und mach es genauso, wie du es fühlst. Das ist, glaube ich, da die größte Strategie und traue dich vor allem was. Also ich bin Big Fan auch. Vielleicht sehen wir dann ja auch irgendwann mal von der Kamera von David Jacks Immobilien, von David. Wir quatschen ab und an. Und das ist zum Beispiel so authentisch, wo ich sage, dieses authentische Thema funktioniert auf Social mittlerweile einfach am allerbesten.
Wenn ich dir so zuhöre, da stelle ich mir die Frage, wie viel muss man heute Entertainer sein als Immobilienmakler und wie viel muss man quasi der Vermittler sein, der sein Handwerk, der Immobilienvermittlung eben auch gut versteht? Also wie viel Jürgen weiß und wie viel Felix weiß?
Ja, also ich würde sagen gedrittelt zwischen 33% Schauspieler, 33% Psychologe, 33% Makler. Ich glaube, da hat auch jede Firma die eigene Ausrichtung und der Part wächst relevant. Also ich glaube, da werden viele abgehängt werden, die nicht auf diesen Zug aufspringen. Bestes Beispiel gestern, ich durfte da am ganz spannenden Golfturnier teilnehmen, wo mir eine Dame Mitte 70 sagt, ja, ich sehe bei Instagram ja immer die und die Formate und ganz toll, wie das alles ist. Das ist ja die heutige Welt. Das heißt, dieser Irrglaube, das ist nur für Teenies, die vor der Kamera rumtanzen, ist, glaube ich, so viele Jahre her. Und das ist ganz wichtig, da am Zahn der Zeit zu sein. Und so funktioniert das Ganze heutzutage. Also ich erinnere noch früher die Karteiordner mit den Immobilien. Felix, magst du das Exposé mal einbinden? 5-Minuten-Prozess. Und da wurde mal eins per Post verschickt. So, und sonst wurde gecallt. Und heutzutage ist das alles so schnell, digital. Bei Social sitzt fast jeder abends irgendwie am iPad oder iPhone. Und das unabhängig vom Alter. Und sei da, sei präsent. Andere sind's.
Die 16 Personen, die du eben sagtest, wie viele davon sind denn tatsächlich mit den Marketingaktivitäten, über die wir jetzt gerade sprechen, beschäftigt? Also auf interner Seite und wie viel dann auch nochmal auf externer Seite, Agenturen, Freelancer, die ihr dafür noch zusätzlich scharf schaltet?
Also wir hatten damals die benannte Social Media Agentur, die sich da wirklich um alles gekümmert hat und haben das Stück für Stück dahin entwickelt, dass wir viel auch intern machen. Auch vielleicht ein guter Tipp. Unsere Formate haben oft nicht ausreichend performt, weil sie zu professionell gedreht waren. Das heißt, da war wirklich der Tipp von Profis, jetzt aus dem Bekanntenkreis, aus dem Netzwerk, mach das mit Handy. Mach's besser mit dem Handy. Mit ImmoScout drehen wir ab und zu deren Format Hausgeflüster. Ich war so überrascht, als dann der Videograf mit dem Handy ankam. Ja, das performt besser, das funktioniert besser. Und da machen wir mittlerweile sehr viel intern wirklich mit Handy oder mit der Cam, mit der ich hier gerade auf, DJI-Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Und dann haben wir einen Videografen, mit dem ich mittlerweile auch sehr gut befreundet bin, der dann extern für uns arbeitet, wenn wir Objekte haben, die wir präsentieren wollen. Im Podcast-Bereich habe ich natürlich einen Dienstleister, wir kamen durch den Immobilienverkauf seiner Immobilie zusammen. Der arbeitet mit uns, beziehungsweise für uns, ist auch mit mir vor der Kamera. Und sonst versuchen wir natürlich, möglichst alle im Team zu involvieren. Verständnis ist von allen da. Interesse ist bei einigen vielleicht etwas höheren Alters dann ein bisschen geringer, aber alle versuchen ihr Bestes und ich glaube, das ist auch normal von Generation zu Generation, dass da ein anderes Verständnis für ist. Aber wir sind zum Beispiel gerade dabei, intern wirklich hinzubekommen. Jeden Wochentag wollen wir 4 Stories machen. Wir wollen 3 Beiträge die Woche posten. Jedes Video landet auch auf unserem TikTok-Account. So, und da haben wir dann Targets, die wir versuchen zu hitten und machen das meiste ehrlicherweise mittlerweile intern. Und da ist natürlich auch wichtig zu verstehen, weil viele denken, gerade wenn jetzt jemand ein Praktikum macht, Mensch, ich gehe ja nur durch Flash Immobilien, mache so ein bisschen Videos und bin vor der Kamera und ziehe mich schick an. Ja, aber das ist 10% des Ganzen. Vielleicht 15. So, das heißt, die hunderten Calls, die wir machen, Exposé-Aufarbeitung, Immobilienbewertung, Vorstellung der Bewertung, Nachfassen, das ist immer noch der größte Part. Und wir machen auch nach wie vor viel im Printanzeigenbereich. Ne? Warum? Weil wir dort doch unsere Kunden auch erreichen. Und dementsprechend ist das ein wichtiger Part bei uns, aber nur einer von vielen.
Wenn man jetzt auch mal auf die wirtschaftliche Performance schaut von Social Media, was kannst du uns da für Erfahrungswerte teilen? Wie stark ist da auch der Erfolg messbar in harten Zahlen, also Mandate darüber gewinnen, abschließen? Auf Verkäufer- und auf Käuferseite?
Komplett anders, als wir es anfangs dachten, inklusive der Agentur. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und trotzdem sehr erfolgreich. Warum? Wir haben am Anfang alles auf Lead Generation gesetzt. Das heißt, wir haben Funnels dahinter aufgebaut. Wir haben Kalender zum Eintragen, alles dahinter gesetzt an Programmen. Die riesigen Versprechen, was alles passieren wird, wie wir die Märkte durchdringen werden. Und die Performance war echt low. Kam da mal was? Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, nicht im nennenswerten Bereich. Aber was brutal ist, ist das Thema Personal Branding. Das heißt, von Lead Generation sind wir eigentlich gewollt oder auch ungewollt umgeschwungen zu Personal Branding. Und was da passiert, ist insofern richtig spannend, weil wir arbeiten hier in Hamburg und Umgebung, nicht deutschlandweit, das muss man ganz klar sagen. Und die Reichweite ist hier im Mikromarkt gut, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht extrem im überregionalen Bereich, will ich ganz, ganz offen sein, wie ich das selber einschätze. Und was aber passiert, an den Orten, wo ich mich zum Beispiel viel bewege, ob es jetzt der Golfclub ist, ob es bei schönen Veranstaltungen ist, Netzwerkevents, die meisten Leute haben einen doch mal irgendwo gesehen und ich sage das auch im Team immer so, das ist wie mit einer Visitenkarte Immobilienmakler auf der Stirn rumzulaufen und dadurch ist die Eintrittshürde oder wenn jemand ein Thema in dem Bereich hat, auf einen zuzukommen, so niedrig und da kommt wirklich viel bei rum. Also auf dem indirekten Wege, würde ich sagen. Das heißt, ich bin immer dabei, Thema Akquise so nach vorne zu bringen. Und Mensch, wir brauchen da die perfekte Strategie. Aber ehrlicherweise kommt auch so echt viel rein. Und das Thema Branding und Netzwerk hat sich dadurch exponentiell verbessert. Da arbeiten wir natürlich weiter dran. Aber wir können nicht davon berichten, dass wir wöchentlich 5 neue Verkäufer oder Käuferleads, die jetzt auch zum Abschluss kommen, über Social generieren. Letztes Jahr, ich bin sehr, sehr detailliert, die Sachen oder sehr genau umzusetzen, die wir als Strategie haben, aber noch nicht so weit im Reporting, dass ich sage, ich kann das perfekt auswerten. Das ist, glaube ich, für nächstes Jahr ein großer Step bei uns. Jetzt ging alles noch in Branding, Teamaufbau weiter und wir haben auch wirklich viel abzuwickeln. Aber wenn ich das richtig erinnere, haben wir letztes Jahr 3 Objekte auch verkauft, die rein über Social Media kamen, auch schöne Objekte. Also ja, da kommt was bei rum, aber brutal viel mehr Ansätze im Verkäufer- und Käuferbereich. Also auch Besichtigungen haben wir schon regelmäßig über Social, über den indirekten Weg.
Wenn man jetzt
da würde ich noch eine Ergänzung zu machen, sorry.
Nein.
Okay. Bitte.
Okay.
Weil ich weiß ja nicht, du hast ja eine viel größere Hörerschaft, als ich das habe. Ich hoffe, ich komme bald auf solche tollen Zahlen. Aber ich glaube, das ist ganz unterschiedlich in anderen Märkten. Wir sind wirklich gut vernetzt im Makler-Business. Und ich glaube, umso weniger hart umkämpft, wir sitzen hier, glaube ich, im absoluten Haifischbecken. Nicht, dass das woanders nicht auch so ist, aber es ist schon sehr umkämpfter Markt hier. Und ich glaube, umso weniger umkämpft die Märkte sind, umso weniger Geld auch investiert wird in diese modernen Strategien, umso besser funktioniert das Ganze, umso mehr Leads hast du auch wirklich so reinkommen. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen. Da ist Hamburg jetzt nicht vergleichbar mit deutlich kleineren Regionen, wo es jetzt vielleicht 3-4 Maklerunternehmen gibt, muss man einfach sagen. Also hier, was hier los ist, ist einfach brutal, ne? An der Masse an Makler und die sich mit dem Thema Immo befassen.
Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal eine gute Ergänzung. Ist das auch deine Strategie, um sichtbar zu werden in so einem hart umkämpften Markt? Vor allen Dingen darüber, über Social Media sichtbar zu werden und das als differenzierenden Faktor einzusetzen?
Absolut. Einmal ist es die Sichtbarkeit für die Generierung neuer Leads, meistens, wie gesagt, auf dem indirekten Wege. Und dann ist es aber auch ein Pitchen auf Eigentümerseite. Hey, wir vermarkten so. Wir haben nicht nur die Schaufensterplatzierung bei ImmoScout und ImmoWelt, eine toll rankende Homepage etc., sondern wir machen professionell moderierte Videos. Natürlich ist die Drohne oben und das Ganze wird dann auch dem Target-Market ausgespielt. Also das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Nebeneffekte, auf die wir nicht abzielen, sind brutal viele Bewerbungen. Also wir haben jede Woche 4 bis 5 Bewerbungen auf Maklerposition, Ausbildung, duales Studium und das hat sich deutlich erhöht, weil wir einfach sichtbar sind. Und meine Philosophie ist darauf, wir machen auch sehr viel im Eventbereich. Jedes Jahr ein eigenes Golfturnier, ein Tennisturnier, machen Informationsveranstaltungen, wo wir dann 50, 60 Leute haben. ich bin weniger der Call-to-Action-Typ, der am Ende stark pusht, wenn es das ist, das Produkt kauft, sondern ich bin sehr überzeugt davon, Mehrwert rauszugeben, ob es entertaining ist, die Videos zu schauen, ob es spannende Infos sind, ob man bei einer Veranstaltung was lernt. Und da bin ich der Meinung, da kommt sehr, sehr viel zurück, ohne dass du sehr hart danach fragst, weil die Leute wissen schon, was du machst und was dein Produkt ist.
Du hast eingangs erwähnt, dass ihr auch einiges im Ausland macht, das aber jetzt auch zurückfahrt, um den Fokus auch stärker auf den Hamburger Markt zu richten. Wie wichtig ist für euch dann das Auslandsgeschäft noch?
Also, ich habe in Barcelona studiert und war sehr überzeugt, dass wir ein paar Jahre später einen Laden in Barcelona haben, der wunderbar funktionieren wird. In Madrid. Mein Vater hat damals sich den Traum eines Ferienhauses auf Teneriffa erfüllt und auch da angefangen zu arbeiten. Also auch auf den Kanaren sind wir aktiv. Ich habe da noch Marbella mit reingeholt und dachte mir, Mensch, in ein paar Jahren fliegt man nur von Ort zu Ort, managt das alles und es wird wunderbar funktionieren. Und die Realität ist sehr anders. Das ist nicht so, dass da extrem viel Geld investiert wurde und das nicht funktioniert, sondern einfach, dass mein Learning war, du musst vor Ort sein und du kannst leider, weil ich voll der Typ dafür bin, nicht auf 7 Hochzeiten auf einmal tanzen und überall voll am Start sein. So, das heißt, wir haben noch die Kooperation an Orten, wo ich selber auch öfter bin, wo wir auch Kunden haben, die auf uns zukommen. Aber das ist eher ein Kooperationsgeschäft, als jetzt, dass wir wirklich da die Büros überall haben, weil der Fokus einfach zu verstreut wäre. Und das sind dann einige Deals pro Jahr, wo die Provision dann geteilt wird. Aber es ist von der Relevanz, ich will mal sagen, 10-20% des gesamten Unternehmens. Also mehr ist das nicht. Und dennoch wissen wir, dass Kunden auf Mallorca beispielsweise super betreut werden durch unseren Hamburger Partner, mit dem wir da sehr eng zusammenarbeiten, genauso in anderen Regionen. Aber wenn man jetzt unsere Homepage sich anschaut und die Objekte sich anguckt, dazu kommt, das ist ein absoluter Käufermarkt dort. Das heißt, es ist nichts Ungewohntes, dass Immobilien vielen Maklern vergeben werden. Teilweise findet man ein Objekt 5-10 Mal wirklich inseriert. Dementsprechend ist das Portfolio da sehr groß. Die Objekte existieren auch, aber es wäre gelogen, wenn man sagt, wir haben jetzt jede Woche den großen Villenverkauf auf Mallorca oder in Kroatien.
Kann ich auch total nachvollziehen, also dass das dann zu sehr ablenkt, wenn man da auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig unterwegs ist und dann man einfach auch gucken muss, worauf konzentriert man sich, wo will man richtig, richtig gut sein und einen Unterschied machen und nicht einfach nur dabei sein.
Ja, und auch da, wir versuchen uns ja auch in neuen Märkten und ich glaube, das ist ein ganz tolles Learning, aber dieser Fokus, wie man es ja auch bei fast allen großen Brands auf dieser Welt sieht, macht schon sehr viel Sinn. Man kann nicht überall gut sein. Du gehst zum Italiener, weil du eine tolle Pizza willst, schöne Pasta und nicht Sushi. Wir kennen alle die Restaurants, wo du dann 130 verschiedene Sachen hast. Das ist meistens nicht das beste Zeichen. Und ich glaube, ähnlich ist es bei uns. Wir stehen hier für hochwertige, sehr professionelle Immobilienvermarktung im Hamburger Großraum. Das machen wir gerne. Das machen wir sehr gut. Und das andere ist dann ein netter Beieffekt. So würde ich das darstellen.
Wenn wir über Marketing, Social Media und so weiter sprechen wir auch ganz viel über Digitalisierung. Wie können wir eigentlich aus den unterschiedlichen Medien dann eben auch diese Formate kreieren? Wie können wir die Reichweite wieder zurückführen und auch auswerten? Du hast jetzt eben zwar gesagt, das Thema Funnels habt ihr alles aufgesetzt, aber hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Aber trotzdem, wie geht ihr davor, um das alles irgendwie auch messen zu können?
Ja, wie ich schon sagte, wir sind kein Vorreiter im Messen. Das heißt, da müsste ich viel mehr Kontrollmechanismen einbringen. Wir werden jede Anfrage sauber bearbeiten, aber ich habe mich damit noch nicht ausreichend befasst, weil wir immer wieder von neuen Objekten Bewertungen, neuen Teammitgliedern eingeholt werden, was ja toll ist. Aber da kann ich wirklich nur vom Gefühl aus sprechen, was für ein Part das einnimmt. Also einmal vom Kosteninvestment, das ist bei uns im Social-Bereich äußerst gering. Wenn ich den Podcast mit reinnehmen, der ja Geld kostet, würde ich sagen, liegen wir da bei 10%. Und das andere, das verschwimmt so sehr, wo kommt jetzt der eine Kontakt her? Wenn ein Lead über die Homepage kommt, kommt der, weil der sich 5 Videos angeschaut hat oder weil er gegoogelt hat? Oder kommt der sogar über eine Printanzeige und sagt dann, ich schaue mir das mal an, komm, jetzt mache ich den Klick. So, und da ist es eben so, dass der Weg zwar meistens über Telefon- oder Homepage-Anfrage läuft. Teilweise kommen auch Kunden wirklich in unsere Büros rein und sagen, Mensch, ich möchte gerne verkaufen. Ich habe gerade im letzten Monatsmeeting gesagt, Leute, wir müssen genau zurückführen, wo kommt der Lead her? Also da sind wir kein gutes Beispiel, weil das Ganze funktioniert, aber beim Tracking haben wir noch etwas Verbesserungsbedarf.
Und also es gibt ja tatsächlich diese Konkurrenz, wie du sie auch beschreibst. Ne? Es gibt viele unterschiedliche Wege, die zum Makler führen können. Und idealerweise kann man natürlich sehen, wie viele dieser unterschiedlichen Wege beschritten wurden und was dann am Ende des Tages den Ausschlag gegeben hat, was die letzte Entscheidung war oder sozusagen die Maßnahme war, die dann die Entscheidung herbeigeführt hat. Aber muss man auch realistisch sein, das können nur ganz, ganz wenige Makler, ne? Also weil es natürlich einfach auch ein Investment ist und da muss man sehr, sehr prozessgetrieben sein und das alles aufzusetzen, das macht man nicht mal so eben nebenbei.
Ich würde sagen, wir sind in der Vermarktung an sich, in der Aufbereitung, in der Bewertung sehr prozessgetrieben. Wir arbeiten mit OnOffice auch sehr eng zusammen, haben da viel, viel Zeit und auch Geld investiert und das funktioniert wunderbar und das sind in meinen Augen die mit Abstand relevantesten Dinge, die auch Eigentümer und auch Kaufkunden wahrnehmen. Aber das andere sollte natürlich auch irgendwann etabliert sein, dass man sagt, wo investiert man mehr Geld rein, was ist der richtige Weg, was funktioniert eigentlich wie. Aber auch da sind wir natürlich weiter am Wachsen und haben da, denke ich, noch Verbesserungsbedarf. Was aber wirklich spannend ist, weil die flashigsten Videos, ein eigener Podcast, Mega-Fotos bei Immobilien und was alles an Aufriss gemacht wird, was am allermeisten hilft, ist der Eigentümer, der in seinem Netzwerk erzählt, da wurde eine coole Dienstleistung gebracht, die haben ein gutes Ergebnis erzielt. Wenn ihr mal ein Immo-Thema habt, geht dahin. Und das trotz der digitalen Zeit, KI und was es alles gibt, wo wir auch auf jeden Zug aufspringen, aber da bin ich auch sehr happy drüber. Das ist weiterhin so ein People-Business, weil im Endeffekt vertrauen ja die meisten Menschen, weil im Anlagebereich ist es häufig anders, aber die meisten Menschen im Wohnbereich vertrauen dir das größte Vermögensgut an. Du läufst im Endeffekt durch die privatesten Räume und das mehrmals. Du hast so viel Kontakt und das weiß ich immer noch sehr zu schätzen, wenn einem das Vertrauen geschenkt wird. Aber genauso ist da dann die Empfehlung Gold wert. Und das immer wieder Jahr für Jahr.
Wenn du so jetzt in die Zukunft blickst, was sind so für euch noch Themen, wo ihr sagt, das ist jetzt für euch eine Chance und das wird in Zukunft den Unterschied ausmachen? Da wollt ihr euch einfach auch noch stärker differenzieren und da tiefer reingehen.
Ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre so viel am Unternehmen rumgebastelt, hin und her gerissen und Sachen etabliert, was echt viel Zeit und Nächte gekostet hat und oft auch Geld, dass gerade meine Strategie wirklich ist, ganz gezielt das Team zu erweitern. Ich habe gerade nicht das Interesse, 40, 50 Leute im Team zu haben, sondern bei der Größe bis maximal 20 Personen zu bleiben, weil es mir extrem viel Spaß macht, weil ich glaube, man kann sehr viel erreichen dadurch. Und die nächste Zeit, die nächsten Jahre ist tatsächlich das Ziel, die Märkte, die wir angefangen haben zu durchdringen, wo wir tolle Deals die letzten Jahre hatten, das zu vertiefen, das zu verbessern, weil da so viel Potenzial ist und das Rad nicht neu zu erfinden. Wollen wir trotzdem am Zahn der Zeit bleiben? Jetzt kommt was Neues an Tools auf den Markt, was eigentlich Pflicht ist. Neue Social-Media-Plattform. Natürlich werden wir dabei sein, aber da ist relativ unspektakulär gerade wirklich meine Strategie, das, was wir machen, was gut funktioniert, fortzuführen und in Details zu verbessern. Ich bin auch gerade wirklich in der Phase, also ich habe die letzten Jahre sehr doll gearbeitet und damit meine ich auch wirklich 60 bis 80 Wochenstunden. Irgendwie ging immer noch Sport und Freunde nebenbei, aber das war schon nicht grenzwertig, aber schon sehr, sehr viel einfach. Und da bin ich auch gerade in der Phase, wo ich sage, ich arbeite gerade deutlich weniger als die letzten Jahre und damit meine ich dann 45 bis 50 Wochenstunden. So, das mag für einige viel sein, mehr als Vollzeit, aber für andere auch deutlich weniger. Und ganz spannend finde ich auch mal die Dinge, die man sich überlegt hat, zu sehen, wie das Ganze floriert und funktioniert. Ich bin so happy, in was für Locations wir mittlerweile Veranstaltungen machen dürfen. Ich bin bei wirklich vielen Veranstaltungen eingeladen, wo ich mir manchmal denke, boah, eigentlich gehörst du hier noch gar nicht hin. die nächstältesten sind dann ab 50. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist man doch mittlerweile da eine kleine Nummer in der Branche oder hier in unserem Markt. Das finde ich toll, dass man da gewertschätzt wird. Und dann ist ja auch die Connection zwischen Privatleben und unserem Businessleben riesig, weil die Kontakte werden nicht hier im Büro gemacht. Die werden auf Veranstaltungen, ganz Stereotype auch mal auf dem Golfplatz, im größeren Bekanntenkreis gemacht. Und da muss ja auch viel Zeit investiert werden. Also für mich ist das immer so, ich bin bestimmt auf 2 bis 3 Events, Sportveranstaltungen, Einladungsgeschichten die Woche. Und 2-mal davon bin ich auch so, jetzt will ich mich eigentlich gerne aufs Sofa legen, aber come on, let's go, Anzug an und connecten, connecten, connecten. Du wolltest immer da sein auf den Veranstaltungen, jetzt bist du eingeladen, geh hin, sprich mit den Leuten. Und das ist eigentlich ganz angenehm, wie das gerade abläuft und auch funktioniert. Und genauso zum Thema Strategien umstellen, neue Tools. Es ist ja auch eine Belastung, nicht nur für das Geschäftskonto, nicht nur für einen selber das aufzusetzen, sondern auch für Makler, die sagen, ich möchte mich aufs Marken fokussieren und nicht das nächste Tool mich wieder reinarbeiten. Also ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen so. Die Makler, die da am besten performen, sind meistens etwas älter. Gewachsenes Netzwerk, Kinder, dadurch viele Netzwerkmöglichkeiten, einfach großen Bekanntenkreis. Und die haben so gar keinen Nerv, sich mit dem 17. Tool zu befassen, sondern möchten ihren Job machen, möchten Support von unserem Backoffice-Team machen. Und da bin ich gerade sehr, sehr happy, wie das Ganze aufgestellt ist. Ich glaube, wir haben weiter sehr viel Potenzial, aber wir haben sehr viel aufgebaut und gemacht. Mein Fokus ist da wirklich jetzt auf Durchziehen und das, was wir machen, gut beziehungsweise sehr gut zu machen.
Ja, man muss ja auch immer gucken, dass man die Menschen mitnimmt, ne? Bei den ganzen Veränderungen. Und das hört sich ja auch nach sehr viel Veränderung an, was du jetzt in den letzten 3/4 Stunde uns hast teilhaben lassen. Da ist ja auch wichtig, bei den ganzen Veränderungen eben auch zu gucken, dass man Menschen mitnimmt, dem Unternehmen mitnimmt, dass alle auch ankommen können und dass es nicht eine permanente Unruhe im Unternehmen ist. Jetzt hat er schon wieder die nächste Idee. Ja? Lass uns doch mal das andere zu Ende machen. Ja,
ja, absolut. Ja. Das Feedback hatten wir natürlich auch in der Phase. Ich wusste, sorry, müssen wir jetzt einmal durch. Und jetzt nehmen wir das KI-Tool und jetzt machen wir das so und jetzt machen wir digitales Homestaging damit und dann. Aber jetzt ist auch gut und jetzt wollen wir das mal durchziehen. Und dann ist es natürlich auch wieder Thema Familienunternehmen. Wir sind echt eng mit allen und das ist auch teilweise dann etwas, verwaschen ist das falsche Wort, aber irgendwas zwischen Freundschaft und Business. Dann arbeiten bei uns im Unternehmen Leute, die mit meinem Vater befreundet sind. Dann teilweise der Sohn von einem Freund meines Vaters, der dann bei uns das Marketing macht. Also es ist so familiär, dass da immer der schmale Grat auch ist zwischen Business-Abstand. Ich bin immer noch Geschäftsführer und muss dafür sorgen, dass alles läuft und trotzdem sehr nettes Miteinander einfach.
Ist es. So ist die Branche, ja. Eng beieinander, ja. Also so kenne ich das auch von vielen anderen Maklerunternehmen. Das ist ja auch schön, dass es so eine herzliche, privat-berufliche Kollaboration sozusagen ist, ne?
Wir erleben da, wir kooperieren natürlich hauptsächlich mit Firmen hier aus dem Hamburger Norden. Das heißt nicht, dass man mal Kontakt hat zu Firmen, die woanders agieren, aber auch da ist es, glaube ich, bei uns. Wir schreiben uns das auch auf die Flagge und auf die Homepage. Familiäre Werte, hochwertige Immobilien. Aber dieses familiäre Werte, da wurde ich auch so getrimmt. Wir verarschen keine Menschen. Wir lügen nicht rum. Wir sind transparent. Wir sind fair. Man behandelt uns gut. Wir behandeln jemand anderen gut. Und da erlebst du leider auf dem Immobilienmarkt, ich glaube, das ist nicht nur auf Hamburg bezogen, sondern nicht nur Deutschland, sondern weltweit alles. Also von wirklich Moral, Verständnis, wo man denkt, oh Gott, und Firmen, mit denen man so toll kooperiert, obwohl man weiß, man ist auch mal im gleichen Stadthaus und pitcht da um Objekt, aber ich bin großer Fan davon, wenn das Ganze fair und kooperativ abläuft und ich glaube, das entwickelt sich auch gerade bei jüngeren Unternehmen, die jetzt in den Markt eingetreten sind, mehr und mehr in diese Richtung.
Ja, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Noch eine Quickfire-Runde, die ich gerne mit dir durchgehen würde. Auch die besteht aus 3 Fragen. Die erste ist Hamburg oder Barcelona. Wo würdest du lieber verkaufen?
Hamburg, weil da habe ich für mich gelernt, will ich im Ausland eher Urlaub machen. Also hier voller Fokus auf Hamburg, Antwort auf Arbeit, Antwort hier Hamburg.
Was kommt zuerst? Gutes Marketing oder gutes Produkt?
Ich würde tatsächlich sagen, gutes Marketing, weil wenn du die Dienstleistung so präsentierst, was man alles macht und sich von anderen abhebt, dann kommt auch das Produkt danach.
Dein wichtigstes Führungstool, Vertrauen, Kontrolle oder Targets?
Auch da aus dem Familienunternehmen kommt, würde ich bei uns sagen, tatsächlich Vertrauen. Vertrau Menschen, treff die richtigen Entscheidungen und dann wird das auch wertgeschätzt und das Ganze funktioniert sehr gut.
Dann hätte ich noch zum Abschluss die Frage an dich, Felix. Wen würdest du denn empfehlen, wen ich unbedingt mal in den Immokaiser Podcast einladen sollte?
Da würde ich auf jeden Fall David Jux gerne mal hören, weil wir tauschen uns ab und an sehr unregelmäßig aus, haben beide einen vollen Timetable und schaffen es nicht allzu regelmäßig. Aber ich glaube, er hat da gerade im Social-Bereich noch viel mehr als ich zu berichten und hat das Ganze richtig cool aufgebaut. Big Fan und auch einfach ein toller Mensch.
Freue ich mich auch schon drauf. Also hier wird der eine Social-Media-Makler empfiehlt den nächsten Social-Media-Makler. Ihr haltet alle zusammen, ja.
Wunderbar. Ja, so soll es sein.
Macht auch Sinn, ja.
Ja? Und dann würde ich mich ja freuen, lieber Robert. Mein Podcast ist ja erst in den Anfängen, sage ich mal. Ich glaube, wir haben jetzt 5 Folgen rausgebracht. Morgen kommt die 6. Wenn ich soweit bin, dass ich auch Gäste einlade, bisher mache ich es nur mit meinem Podcast-Partner zusammen, aber wenn ich dich dann auch mal andersrum vor der Kamera sehe, weil ich habe mir natürlich auch vor unserem Dreh heute angeschaut, was du machst, finde das super cool. Und das war jetzt ja ein sehr unfairer Redeanteil von so 90-10. Vielleicht schaffen wir es nächstes Mal andersrum, weil ich glaube, du hast auch so einen coolen Überblick über den deutschen Immobilienmarkt. Also freu dich vielleicht auch da auf eine Einladung und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dann andersrum bei mir teilnimmst.
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Deal-driven, ja, da muss ich mir noch ein paar Deals raussuchen, ja, über die ich berichten kann, ja.
Deal-driven, wenn Persönlichkeit den Unterschied macht.
Da kann ich was zu sagen, ja. Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank an dich. Haben wir noch was vergessen zum Abschluss?
Ich glaube, wir könnten hier Stunden füllen, aber ich glaube, wir haben guten Input schon geliefert. Hat mir echt Spaß gemacht, cooler Austausch und vielleicht schickst du dann noch ein bisschen Sonne rüber hier nach Hamburg. Hier ist immer noch bewölkt.
Okay, nee, also wir haben was abzugeben, Temperatur und blauen Himmel. Macht's gut und bleibt kühl hier in den Sommermonaten. Bis bald, ciao.
Ciao, ciao.
Den nächsten Podcast gibt's wieder in 2 Wochen, Dienstag, 6 Uhr. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Spotify, Apple Podcast würde mir sehr weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.